ist mein Leben in dir, meine Stärke in dir, meine Hoffnung in dir.
Halleluja. Es ist ein interessanter Tag heute. Ich habe das schon öfters mal bezeugt. Manchmal fällt mir einfach nichts besonders ein in den Tagen, die auf den Sonntag zugehen. Aber ich habe gelernt, in der Zwischenzeit mir daraus keinen Stress zu machen. Wenn er keine bestimmte Sache gibt davor, dann gibt er irgendetwas kurz vor dem Gottesdienst. Und heute Morgen, es ist erstaunlich, der Herr nimmt uns immer weiter im Glauben. Amen. Nicht, dass ich mich nicht hätte gerne vorbereiten wollen auf den Tag heute, aber er gab mir nur ein Wort. Ich möchte mein Volk heute dienen. Das heißt, ich nicht, sondern er. Und das hat er auch getan. Und dann hat er mir aber dennoch ein paar Sachen gegeben. Und es ist mir wichtig, dass wir das ein bisschen anschauen, das aus 1. Petrusbrief. Petrus war bekanntlich der Apostel für den Juden. Der Paulus, der war der Apostel für die Heiden. Der ist rausgesandt worden an den Heiden. Ich meine, Petrus hatte auch seine Erfahrungen. Der war der Erste, der den Heiden das Evangelium gepredigt hatte. Wisst ihr noch? Der war oben auf dem Dach und hatte dieses Bild von einem Tuch mit allerlei lebende Wesen. Und Gott hat ihm gesagt, Petrus, geh, töte und esse. Und er sagt, nee, ja, nie würde ich solche Dinge werde ich nie essen. Also ein paar Dinge, die ich am Fernsehen gesehen habe am letzten Abend, was die Chinesen so für gewöhnlich essen, würde ich auch nicht essen wollen. Aber Gott hat ihm gesagt, töte und esse. Also nimm das, was ich hier auf Erden gegeben habe, töte es und esse. Das heißt, nichts ist dir mehr unrein, so wie es damals unter dem Gesetz gewesen war. Ich setze dich frei von dem Gesetz. Ich habe dich vom Gesetz freigesetzt, indem du an mich geglaubt hast. Und indem du jetzt wieder geboren bist, bist du eine neue Kreatur. Alles ist anders. Und das war schwer für Petrus, aber der ist dann zum Hause Cornelius gegangen, als die kamen. Gott hat ihm gesagt, es werden ein paar Männer kommen und die werden dich einladen, mitzugehen. Du sollst ja mitgehen. Und der war verblüfft. Der hat gesagt, das geht doch gar nicht. Ich als Jude, dass ich in das Haus einen Heiden gehen soll und ihnen das Evangelium predigen soll. Das ist nicht drin. Das kann ich doch nicht machen. Ich mache mich doch unrein. Aber dennoch ist er gegangen. Also es ist nichts, dass der Petrus den Heiden nicht zu sagen hat oder dass er keinen Heiden mal das Evangelium gepredigt hat. Wir wissen, er hat Paulus besucht, er war überall, der hat ja das Evangelium genauso gepredigt, dem Heiden wie auch den Juden. Aber der ist bekannt als der Apostel den Juden. Und hier in den ersten Brief des Petrus sollen wir auch dran denken, dass er in erster Linie zu den Juden spricht. Und in zweiter Linie spricht er den Heiden an. Aber da Gott aus den Zweien eins gemacht hat, spricht er uns allen an. Amen. Es ist nicht, dass wir das lesen müssen und sagen, naja, Petrus, das ist dann für die Juden, das ist nicht für mich, trifft mich nicht so. Nein, das kannst du nicht sagen. Es trifft dich wohl. Aber lass uns das doch in seinen Kontext, in seinen Zusammenhang betrachten, wenn wir das Buch lesen, dass wir verstehen, dass aus diesem heraus können wir Gottes Herz verstehen, weil sein Herz so mit seinem Volk gekoppelt ist, dass das, was er seinem Volk sagt, sollen wir verstehen. Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an den auserwählten Fremdlinge, die zerstreut wohnen in Pontius, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asien und Bithynien, die Gott, der Vater, ausersehen hat durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Damit eure Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durch Feuer geläutert wird, zum Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird, Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihm doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Halleluja. Wir sind aus Gottes Macht wiedergeboren. Wiedergeboren zu einem unvergänglichen Erbe, die auf uns wartet. Und er sagt hier, es wartet auf euch und es ist da, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst. Wenn wir heute gesagt haben, Herr, ich vertraue dir. Als Cindy, ich habe das so geschätzt, dass du gesagt hast, Herr, ich will dich vertrauen. Nicht meine Kraft in irgendjemand anders suchen, sondern in dir meine Kraft suchen. Ich will auf dich vertrauen. Und wir sollen wissen, was das wirklich bedeutet. Wenn ich sage, Herr, ich vertraue dir, dann hat das eine tiefe Bedeutung für ihn. Wenn ich sage, Herr, ich vertraue dir, dann heißt es, Herr, ich vertraue dir, dass du wirklich meinst, was du in deinem Wort sagst. Und wenn du mir sagst, dass jede meine Tage geplant sind und aufgeschrieben sind in deinem Buch, dann bedeutet das für mich, dass du genau weißt, wie alle meine Tage ablaufen. Du weißt genau, welche gute Tage ich genieße, und du weißt genau, welche schlechte Tage ich erleide. Herr, ich will dich kennen, sagt Paulus, in der Kraft deines Auferstehens und in der Gemeinschaft deines Leidens. Paulus schreibt das aus einer Reife heraus. Er schreibt das nicht aus einer Hoffnungslosigkeit heraus. Naja, kann ich eh nichts dafür. Besser, ich sag, okay, will ich das auch kennen. Sondern er sagt das aus einer tiefe Verlangen heraus. Herr, ich will deine Herrlichkeit sehen. Ich will sehen, dass du Kranken heilst. Ich will sehen, dass die Toten auferweckt werden. Ich will sehen, wie du auf Wasser gehst, und ich will das selber machen. Ich will sehen, dass Brot vermehrt wird. Ich will sehen, dass die Dämonen ausgetrieben werden. Ich will sehen, diese ganze Sachen, deine Kraft, deine Macht. Ich will auch baden können in deine Gegenwart. Eine Erfahrung, die wir als deine Kinder genießen. Und das die meisten Leute in dieser Welt gar nicht kennen. Für uns ist es fast selbstverständlich geworden, dass wir dieses wunderbare Erfüllung und Erfrischung genießen. Aber das ist nicht selbstverständlich. Das ist einzigartig und mächtig aus Gottes Hand heraus für uns, seine Kinder. Ja, ich will diese Herrlichkeit erfahren, ich will es kennen, ich will wachsen in die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, so wie das Wasser das Land bedeckt. Ich will wachsen in diese Erkenntnis, und dazu gehört ja diese Erfahrungen seiner Herrlichkeit, die wir erfahren in den Zeiten der Lobpreis, der Gebet, der Fürbitte. Das gehört dazu. Aber genauso gehört dazu die Zeiten des Leidens. Die Zeiten, die wir durchmachen müssen. Warum? Warum machen wir durch solche Sachen durch? Auf dass unser Glauben, die kostbarer ist als Gold, geprobt wird, geläutert wird. Jedes Mal, wo du durch eine unangenehme Situation gehst, dient das zum Guten aus Gottes Sicht. Auch wenn das Gute nur, dass du korrigiert wirst, ist. Amen. Es ist eine Sache, die aus Gottes Sicht zu deinem Vorbereitung gehört, zu deiner Auferbauung gehört, zu deinen Segen gehört. Er will uns so weit bringen, dass er uns einsetzen kann und gebrauchen kann und dass das Ding sitzt. Er bringt uns zu der Punkt, wo er sagen kann, Christian, geh und bete für den und er wird geheilt. Er bringt uns dazu, dass er sagt, Peter, geh und wecke diesen Toten auf. Er bringt uns so weit, dass er sagt, Hans, geh und spreche mit dem, gib ihm das Evangelium und bring ihn zu mir. Das ist diesen Prozess, in dem wir uns befinden. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das verstehen. Dass wir sagen, wenn ihr jetzt eine kurze Zeit was leiden müsstet, dann ist es dazu da, dass euer Glaube so geläutert wird, dass es wirksam ist, dass es echten Glauben ist. Wenn es nur darum ginge, die Dinge zu machen, die wir tun können, dann wäre es kein Glauben. Amen? Die Dinge, die ich kann, die kann ich. Sag mir, dass ich das tun soll und ich mache das. Schaff mir was an und ich mache das Ding fertig. Sowas liegt in unserer Natur als Menschen. Das, was wir können, das können wir ja. Und das ist ja kein Problem für uns. Aber Gott stellt uns immer wieder in Situationen, wo er sagt, jetzt tu irgendwas, was du nicht kannst. Jetzt stelle ich dir in eine Situation, wo du es nicht kannst. Gott, das geht gar nicht. Ich kann nicht so leben. Das kann ich nicht, das will ich nicht. Willst du nicht? Kannst du nicht. Willst du doch? Kannst du. Weil dein Glauben schaltet sich dann ein. Amen. Halleluja. Ich lese weiter ab Vers 10. Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist. Das ist eine interessante Sache. Das heißt, die Propheten haben alle auf diese Zeit geschaut. Die haben auf die Zeit geschaut, wo Jesus gekommen ist. Und haben gesagt, Mensch, das ist eine Zeit. Das wäre eine Zeit. Wir haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündigt ist, durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch die Engel begehren, zu schauen. Wir haben eine Botschaft und die Engel begehren, sich da zu schauen. Die freuen sich dermaßen darauf, in diesen Geheimnisse reinzuschauen. Du kannst hier wirklich sehen, in diese paar Sätze, dass er zu den Juden spricht. Er sagt, ihr kennt die Propheten, ihr kennt das Gesetz, ihr kennt alles, was zuvor gekommen ist. Und all das deutet auf diese Zeit jetzt, auf das, was ihr durch das Evangelium gehört habt. All dies, die Versprechungen Gottes, die kommen jetzt in Erfüllung. In Joel und in den letzten Tagen werde ich meinen Geist ausgießen auf allen Fleisch. Das ist jetzt geschehen. Du lebst jetzt in dieser Zeit, wo das da ist. Es ist für dich. Empfange es doch. Es ist deine Erbe. Diese unvergängliche, unverweltliche Erbe. Das ist deins, Leute. Das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium. Zuerst den Juden und dann den Griechen. Das ist das Evangelium, derselbe Botschaft, den Juden und dann die Heiden. Das ist die Botschaft, die uns erlöst hat. Das ist der Grund, warum wir hier sitzen. Halleluja. Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Halleluja. Danke für deine Gnade, Jesus. Also gehorsame Kinder, gebt euch nicht den Begierden hin, deren ihr früher in der Zeit oder Unwissenheit dientet, sondern die, wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandeln. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in den fremden Welt weilt, in Gottesfurcht. So führt euer Leben, in Gottesfurcht. Ich versuche diesen Satz noch einmal zu lesen, dass es auch klar kommt. So führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde weilt, in Gottesfurcht. Hast du gewusst, dass du in der Fremde weilst? Ach, wieso? Wir sind doch in Bayern, oder? Da bin ich doch daheim. Nein, wir weilen in die Fremde. Das ist, diese Welt ist nicht unser Zuhause. Wir sind nicht mehr von dieser Welt. Ist es uns aber bewusst? Eigentlich nur selten, Amen. Eigentlich nur, wenn wir erkennen, wenn wir jemanden das Evangelium predigen wollen und die schauen uns an, als ob wir überhaupt ganz verrückt sind. Was willst du von mir? Dann merken wir wieder, dass wir hier eigentlich Fremde sind. Und weil das so ist, sollen wir unsere Zeit, die wir hier verweilen, in Gottesfurcht leben. Durch diesen Gottesfurcht haben wir unseren Augenmerk auf ihm. Durch Gottesfurcht erlauben wir ihm, unser Leben zu bestimmen. In Gottesfurcht vertrauen wir auf Jesus als unser Herr, als unser Erlöser. Wir vertrauen auf die Gnade. Wie? Durch Gottesfurcht. Du kannst Gnade auf die leichte Schulter nehmen. Wer weiß das? Dass du Gnade einfach so auf der leichten Schulter nehmen kannst. Naja, ich kann machen, was ich will. Gnade ist ja da. Herr, deine Gnade, sie fällt auf mein Leben. Und jeden Morgen neu. Halleluja! Also heute kann ich machen, was ich will. Ich tue morgen Buße wieder, dann ist alles wieder in Butter. Dann geht's ja weiter. In Gottesfurcht zu leben heißt ein bisschen anders. In Gottesfurcht zu leben heißt, dass du die Gnade wahrnimmst, aber du weißt, wie sehr du es brauchst. Und deine Liebe zu Jesus, deine Ehrfurcht bringt dich dazu, bringt in dir ein Verlangen auf, dass du ihm dienen möchtest, dass du ihm wohlgefällst, dass er, wenn er auf dich schaut, dass er mal lächelt. Amen. Dass er Freude dran hat, dich in die Arme zu nehmen. Nicht, dass er dich immer aus dem Sumpf erretten muss und sagt, Mensch, Maja, wann wirst du lernen? Sondern, dass er dich nimmt und seine Arme und einfach dich genießt, weil du sein Kind bist. Oh, die Liebe, die er für uns hat, ist unausforschlich. Es geht über unseren Verstand hinaus. Die Liebe Christi, der allen Vernunft übersteigt. Wir können es nicht verstehen, wir können es nur begreifen. Wir können es nur innehaben, wir können es nur im Glauben umarmen, denn es ist unseres. Aber wenn du in diese Liebe lebst, dann fängst du auch an, in der Gottesfurcht zu leben. Die beiden sind so nahe aneinander, die sind so miteinander eingeflechtet, geflochten, dass sie nicht voneinander zu trennen sind. Du kannst die auch gedanklich nicht trennen. Die Liebe Gottes und die Furcht des Herrn. Klingt ein bisschen komisch, oder? Eigentlich nicht. Wenn du Jesus kennst, du hast diesen Ehrfurcht, du weißt, wie mächtig er ist. Er kann alles. Nichts ist mit ihm unmöglich. Aber dann kennst du auch die Tiefe seiner Liebe. Und diese zwei Sachen, die gehören zusammen, die sind eins. Halleluja. Halleluja. Denn ihr wisst, ab Vers 18, dass ihr nicht mit vergänglichen Silber oder Gold erlöst seid, von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als ein unschuldigen und unbefleckten Lammes. Es ist zwar zuvor ausersehen, ehe die Welt grundgelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn auferweckt hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben, damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Vers 22. Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zur ungefärbten Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und all seine Herrlichkeit wie das Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen, aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches unter euch verkündigt ist. Halleluja. Das sind Sachen, die wir eigentlich so gut kennen. Aber ich merke immer wieder, wie unser Bewusstsein ganz anderswo ist. Unser Bewusstsein müssen wir bändigen. Wir müssen ihn im Zaum halten. Wir müssen ihn auf Jesus richten. Wenn wir auf seinen Reich gerichtet sind, dann sind wir auf dem Pfad, die er für uns vorbereitet hat. Wenn wir uns in alle andere Richtungen streuen lassen, dann plappern wir einfach durch das Leben ziellos. Wenn wir aber wissen, ich bin mit diesem unvergänglichen Blut Jesu Christi erkauft, ich bin erlöst mit einer Erlösung, der nicht weggeht, der nicht verdorrt wie das Gras. Mein ganzes Leben in Gottes Augen, in seine gesamte Konzept, mein Leben hier auf Erden, das ist wie Gras, das ist wie der Blume des Grases. Der blüht auf und in ein paar Tagen ist er wieder weg. Ich habe ein paar Jahre, die ich hier atme und lebe und dann ist das wieder weg. Aber das, was in die Ewigkeit kommt, diese kurze Zeit ist die Vorbereitung für mich auf die Ewigkeit, weil es ist unvergänglich. Das, worin ich jetzt lebe, dank der Wiedergeburt durch Jesus Christus, durch dem, dass ich mit seinem teuren Blut gekauft bin, erkauft bin, das heißt es, dass ich ewig lebe. Und diese kurze Zeit, die ich hier auf Erden lebe, ist die Vorbereitung darauf für die Ewigkeit. Wir wissen nicht, was alles geschieht in der Ewigkeit. Und es ist gut so. Ich denke, wir könnten es gar nicht fassen. Wir könnten es gar nicht, wir werden nicht zurechtkommen damit. Aber wir wissen, dass das, was wir hier tun, der Art und Weise, wie wir hier leben, hat eine Auswirkung auf die Ewigkeit. Wir sehen das in die Gleichnisse von den Talenten, wo der Herr sagt hier, ich gebe dir mal 5, dir gebe ich mal 2, dir gebe ich mal 1, dir gebe ich mal 10 oder wie auch immer viele er gegeben hatte. Die, die es vermehrt hatten, hat er weiter gesegnet. Er hat sie Städte gegeben. Er hat gesagt, komm hinein in die Freude eures Herrn. Du warst treu in wenig, ich werde dir jetzt Verantwortung geben über vieles. Wir wissen, dass wir bauen können mit Holz oder Heu oder Edelsteine oder Gold oder Silber. Wir wissen, dass das, was wir tun, erstmal durch den Backofen geht. Und was auf der anderen Seite rauskommt, was nicht verkohlt ist, ist das Einzige, was in die Ewigkeit weitergeht. Wir wissen auch, wenn wir nur mit Holz und Stroh bauen auf diese in diesem Leben, dass wir dennoch durchkommen, aber so wie mit den letzten Fingernägeln kommen wir so schwarz verkohlt an und sagen, oh Gott, ja, und Herr, dann muss der Herr sagen, ja komm, du hast es auch gerade noch geschafft, also rein mit dir. Oder wir können kommen mit kostbaren Steinen, mit Gold, mit Silber und sagen, Herr, hier, ich lege meine Krone vor dir. Ich würde viel lieber so kommen, als schwarz und verkohlt und gerade noch. Und Amen. Die Furcht des Herrn. Ich kann mein Leben wegschmeißen, wenn ich das will. Durch seine Gnade werde ich es dennoch schaffen. Aber was habe ich denn alles vermasselt? Was hätte ich ihm dienen können, hätte ich die Entscheidung getroffen, ihm wirklich zu vertrauen, ihm wirklich mein Leben zu geben, ihm wirklich nachzufolgen und ihm wirklich gehorsam zu sein. Was hätte ich ihm alles dienen können? Auch in der Ewigkeit. Ich weiß nicht, wie es läuft in die Ewigkeit, Leute. Aber ich weiß, es wird eine 1000 Jahre Zeit geben, wo wir mit ihm auf Erden wohnen werden und mit ihm regieren werden. Ich weiß, dass danach eine ganz neue Himmel und Erde kommt. Ich weiß, dass danach, dass Gott weitergeht. Er hört nicht auf. Er schläft nicht ein und sagt, naja, das haben wir geschafft. Wusch, jetzt alles aus. Wird er nicht machen. Sondern er schafft Neues und Neues. Und wir werden dabei sein. Wir werden Aufgaben haben in dieser Zeit. Wir werden Sachen zu tun haben. Es wird uns nicht langweilig. Wir werden ihm loben und preisen. Alle Zeit. Wir werden immer da in seine Gegenwart sein. Halleluja. Verstehe nicht, wie das alles geht, aber ich muss das nicht verstehen. Ich weiß, dass es so ist und dass es was ausmacht, wie ich hier auf Erden lebe. Also Herr, hilf mir, dass ich so lebe, wie du es möchtest. Dass ich so lebe, dass ich dich würdige durch mein Leben. Dass ich das nicht auf die leichte Schulter nehme, sondern dass ich in der Furcht des Herrn lebe. Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir für das, was du uns gegeben hast heute. Ich danke dir, dass du in uns deine Kraft eingießt, Vater, und dass das ausstrahlt in unsere Umgebung. Ich danke dir, Jesus, dass du uns deine Gnade geschenkt hast, Herr, und dass wir deine Kinder sind. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns weiterhin führst und leitest, dass wir bereit sind, Vater, deine Herrlichkeit zu sehen und auch die Gemeinschaft deines Leidens. Vater, dass wir wirklich das können, dass wir dich vertrauen in alle unseren Umständen, dass wir auf dich schauen, Vater, und nicht anderen anklagen, nicht unter Umständen anklagen, sondern dass wir wissen, dass du in allem mit uns bist. Vater, segne uns und gebrauche uns jetzt in diese kommende Woche. Ich danke dir dafür, Herr. In Jesu Namen. Amen. Sind noch Eindrücke. Ich finde es wunderbar, dass Gott uns in solchen Zeiten der Lobpreis einfach Sachen zeigt und sagt. Wenn du da irgend noch was hast.
Ich drücke mich davor. Also übernatürliche Sachen mag ich normalerweise nicht. Aber wenn der sagt, ja komm hier vorne, wir wehen Fahnen. Ich denke meistens erstens, warum ich? Aber ich habe was gespürt. Es war wie Elektrizität durch meine Hände. Das hat gekrabbelt und gekitzelt und es... Nur das war ganz komisch. Und mir ist eines klar geworden. Wir sind wie ein Radiosender oder ein Radioempfänger. Wir sind beides. Wir können das Senden blocken, das Gott uns benutzt zum Senden. Wir können das blocken zum Empfangen. Und ich habe es regelrecht gespürt bei einigen Leuten, wie es aus mir rausgezogen würde. Die haben es so hungrig gehabt, so wollen. Es ist einfach aus mich gezogen. Wie ein Blitz zwischen mir zwei. Einfach. Und bei anderen war es so abgewehrt. Irgendwie so, nein, ich nicht, mir nicht. Sender war aus. Empfänger war aus. Aber so, ich bin so. So oft bin ich selber so. Erkennst du dich selber drin? Wie bei manchen Sachen bist du total angeschaltet und du empfängst es und du kannst es irgendwie hören und du kannst davon irgendetwas gebrauchen. Und manchmal, ich weiß nicht, ob es der Person ist, der es weitergibt oder ob wir in so einer Lage sind, aber wir sind ausgeschaltet. Lass mich. Will nichts hören, will nichts sehen, will nichts empfangen. Lass mich. Diesen Wahl, diesen Möglichkeit, uns ein- und auszuschalten, das ist der freie Wille. Oft habe ich das nicht so klar gesehen. Gott ist da für allen. Jeder kann von ihm nehmen. Aber schaltest du dich selber aus? Oder wann er dich benutzen will, schaltest du dich ein? Darf er? Auch was denn? Das war so ein guter Gedanke. Tu das, was du nicht tun kannst. Oh, ich hasse das. Ich will nur das tun, wo ich gut bin. Ich will nicht mich blamieren. Ich will nicht Sachen tun, was ich nicht kann. Aber genau da ist, wo Gott uns benutzt. Dies sind wirklich interessante Gedanken. Das wird mir die ganze Woche begleiten. Wie schalte ich mich oder warum schalte ich mich aus? Und was bringt mich dazu, mich anzuschalten? Was öffnet mich? Der Wille ist so, so wichtig. Schalte dich an.
Wenn ich in der Nacht in den Himmel schaue, den gelben Mond mit scharen Sternen sehe, fehlen mir die Worte. Mein leises Staunen wächst mit jedem Moment, jede Sekunde flüstert mir, wie sehr du mich liebst. Ich bin überwältigt. verstehen, so viele Meilen noch zu gehen. Ich schaff's nicht allein, ich will bei dir sein. Fühl mich an den Ort der größten Leidenschaft, dort, wo deine Liebe mich empfängt. Du bist manchmal sehr verwirrt, verstehst oft nicht, was um dich geschieht. Vertraue mir. Ich kenne jeden fernen Gedanken, jeden Schmerz, doch halte ich dich ganz nah an mein Herz. Ich bin noch so viel mehr verstehen, so viele Meilen mit mir gehen. Du bist nicht allein, ich will immer bei dir sein. Ich führe dich an den Ort der größten Leidenschaft, dort, wo meine Liebe dich empfängt. Ich führe dich hin, wo Ängste fliehen vor meiner Macht, wo meine Nähe neuen Frieden schenkt. Ich führe dich dort, wo mein Leben deinen Sinn erfüllt. Ich führe dich hin in meine Arme, ganz nah, wo dich mein Vaterherz umhüllt. Du bist frei von allem, was dich hält.
Ich bin frei, zu tun, was dir gefällt.
Ich spür dich an den Ort der größten Leidenschaft,
dort, wo deine Liebe mich empfängt.
Ich fühl dich hin, wo Ängste fliehen vor deinen Sinn erfüllt. Ich fühle mich hier in deine Arme ganz nah. Ich fühle dich hier in meine Arme ganz nah.
Du führst mich hier in deine Arme ganz nah.
Und ich mein Vater her.